Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Welten. Mein Name ist Kaspar Welten und heute geht es um ein richtiges Wunder. Die größte Modelleisenbahn der Welt. Einige Zahlen gefällig? 16 Kilometer Gleise, 1166 Züge, 10.000 Autos, 500.000 LEDs, fast 300.000 Figuren und ca. 40 Millionen Baukosten. Die Rede ist natürlich vom Miniaturwunderland in der Speicherstadt. Gerrit und Frederik Braun hatten 2001 die Idee dazu und jetzt gibt es auch einen Film.
Wir haben immer gespielt. Wir haben uns Welten geschaffen, die existieren im Spielzimmer. Man sieht unsere Art, als Kinder zu spielen, auch wieder im Miniaturwunderland. Ich habe Gänsehaut gehabt bei den Bildern, die in meinem Kopf entstanden sind. Sich eigene Welten zu kreieren, sich zu verwirklichen.
Modellbauer finden zueinander.
Jeder, der da gekommen ist, konnte irgendwas.
Hier arbeiten nur Verrückte. Das ist ansteckend.
Gerrit ist ein Genie. Wenn du zu ihm sagst, ich habe da eine Idee, dann dauert das eine Minute, dann hat er eine Lösung. Die Fantasie bleibt ja auch nicht stehen. Das weckt ungeahnte Fähigkeiten.
Der Film ist wirklich großartig. Ich war genauso davon begeistert wie mein 10-jähriger Sohn Hannes. Wie funktioniert so ein Film über eine Ausstellung? Dem Film von Sabine Howe gelingt es, den Zuschauer in den Bann zu ziehen. Wir erfahren aber auch viel über die nicht ganz einfache Biografie der beiden kreativen Zwillinge. Aber auch technische Informationen kommen nicht zu kurz. In der letzten Woche waren nun die Macher des Miniaturwunderlandes im Zeise-Kino zu Gast. Matthias Elwart und das zumeist junge Publikum stellte viele Fragen. Zum Beispiel, wie anstrengend ist es eigentlich, so ein Modell zu bauen?
Modellbau kann ganz schön anstrengend sein, weil es lange dauert, bis es fertig wird. Und man muss sehr geduldig sein und ich bin nicht sehr geduldig. Aber letztendlich, es ist ja wie ein Hobby. Ne? Ein Hobby, das kann noch so anstrengend sein, man merkt das nicht, wenn man dann so einen Spaß daran hat, das zu bauen. Und deswegen fällt man abends manchmal müde ins Bett und merkt, okay, vielleicht war das doch ganz schön anstrengend. Aber während man es baut, kommt es einem nicht so vor, es sei denn, man muss in Schräglage auf einer Ameise, also auf einem Gabelstapler, auf so einem Tableau draufliegen und über Kopf irgendwelche Sachen reparieren und das 3 Stunden. Dann ist es sehr, sehr anstrengend. Aber ich glaube, die meisten würden sagen, der Spaß überwiegt.
Wie komplex die technischen Herausforderungen sind, zeigt sich exemplarisch am Thema Monaco und der Formel 1. Obwohl es schon tausende von fahrenden Autos gibt, war es fast unmöglich, ein Formel-1-Rennen nachzustellen. Aber wieso?
Hast du heute noch was vor?
Also was ich jetzt vor mir habe, ist mir noch nicht geglückt, genau diese Frage in 3 oder 4 Sätzen zu beantworten. Das K-System funktioniert mit einer Batterie im Fahrzeug, mit einem kleinen Mikrocontroller, der alles so ein bisschen steuert, der Befehle von einem Hauptcomputer bekommt und mit einem eigenen Motor. Und es folgt eigentlich einem Eisendraht in der Straße und den kann ich über Magnetfelder wiederum ein bisschen ablenken und dann fährt das Auto mal nach rechts oder links. In so ein kleines Formel-1-Auto passt kein Akku rein, kein Motor, es passt nicht mal ein Mikrocontroller rein. Das heißt, wir brauchen einen Antrieb, der von außerhalb des Fahrzeuges kommt. Da kommt man auf Magnetantrieb, eine Eisenbahn fährt unter der Strecke lang, hat ein Magnet oben und zieht das Auto über der Platte, das meine ich damit. Dann könnte ich aber nicht überholen oder könnte nicht so wilde Manöver fahren. Also war am Anfang klar, Formel 1 ist nicht möglich. Das war die Vision in einem TV-Bericht. Fragte mich auch der Redakteur, ja, du hast jetzt einen Flughafen, du hast jetzt Schiffe, du hast jetzt Autos. Was kommt jetzt noch? Und da habe ich halt gesagt, ich brauche jetzt eine Antwort, Formel 1. Formel 1 wäre mein Traum, das ist nämlich nicht möglich. Und das hat ein Mitarbeiter von mir gesehen und hat mich nach dieser Doku, als sie ausgestrahlt wurde, mir gesagt, ich habe da eine Idee. Und jetzt komme ich zu der Antwort. Die Idee ist, dass sich im Fahrzeug eine verschiedene Anordnung von Magneten befindet. 42 ganz kleine Magnete im Fahrzeugboden. Immer plus, minus, plus, minus, plus, minus. Und die Straße ist eine elektronische Leiterplatine, also wie man so aus dem Computer kriegt, so eine grüne Platine, wo dann Bauteile drauf sind, wo Strom durchfließt. Und die Straße hat ganz viele kleine sozusagen Stromleitungen in diese Richtungen. Und immer wenn Strom irgendwo durchfließt, dann kann man dieses Magnetfeld bilden, da gibt es so diese Handbewegung, warum dann elektromagnetische Felder entstehen. Und wenn ich den Strom immer genau durch die Leiterbahnen durchjage, die gerade zu den Magneten darüber passen, dann springt das Auto genau eine Leiterbahn weiter. Was jetzt so simpel klingt und die Leiterbahnen sind 0,7 mm auseinander Und es sind über 1 Million Rechenschritte, die für ein Auto pro Sekunde gemacht werden müssen. Und es sollen 20 Autos sein. Nee, mir ist es nicht geglückt. Also, lange Rede, kurzer Sinn.
Ich würde jetzt gerne mal einmal ein Handzeichen. Wer hat es verstanden?
Wir schreiben gleich einen Test.
Die Gebrüder Braun werden auch immer wieder auf die Magnetschwebebahn in Wuppertal angesprochen, die es bislang noch nicht gibt.
Es ist ein doppelt lustiger Zufall, weil ich mache mit meinen Kindern immer eine Deutschlandtour. Wir setzen uns ins Auto und wissen morgens noch nicht, wo wir abends sein werden. Das machen wir in den Herbstferien immer und dieses Mal habe ich mal einen Wunsch geäußert, das war nach Wuppertal zu fahren. Weil ich wollte unter der Schwebebahn stehen und ich wollte denen das zeigen, wie toll das ist und so weiter und so fort und sie fanden es toll. Und unser Modellbauchef Gerd hat tatsächlich heute mit mir zusammengesessen über genau das Thema, was machen wir und wann mit den alten Bauabschnitten. Das ist überhaupt nicht spruchreif und ich habe ihm aber gesagt, ich würde gerne Deutschland, wenn wir es tatsächlich irgendwann mal neu bauen und überarbeiten, dann würde ich gerne Wuppertal bauen. Wegen der Schwebebahn.
Ich wollte gerade sagen, ein ganzes Wuppertal kriegen wir nicht hin. Wenn wir nur Wuppertal, ein Zehntel Wuppertals bauen würden, wäre die Speicherstadt voll. Also es wäre die Schwebebahn. Es ist tatsächlich wirklich eine der meistgestelltesten Fragen zu unserem Deutschlandabschnitt. Warum habt ihr die Schwebebahn nicht?
Also, es gibt ja so ein Gimmick, dass man per Knopfdruck, so dass dann Schokolade rauskommt. Könnte man vielleicht diese Wartezeit, damit es wieder betätigbar ist, weglassen oder verkürzen?
Ja, ich kann dich total verstehen, aber bist du gut in Mathe?
Nee.
Ja. 320.000 kleine Täfelchen im Jahr kommen raus. Und die kriegen wir alle von Lindt umsonst. Ne? Es ist eine Win-Win-Win-Situation. Ne? Wir freuen uns, dass wir so ein tolles Gimmick haben. Ihr freut euch, dass sie Schokolade kriegen und die haben natürlich geniale Werbung. Aber die müssen, tatsächlich werden die in Köln alle im Schokoladenmuseum hergestellt für uns. Also die produzieren eigentlich den ganzen Tag nur die Dinger und die haben irgendwann mal gesagt, zu viel darf es nicht werden. Und wenn wir dann, so haben wir es also eingestellt. Das ist also ganz einfach, es geht wie immer ums Geld. Ne? Das heißt, wir haben es so eingestellt, dass es Lindt uns bereit, sozusagen im Jahr zu liefern, aber das muss man sich mal überlegen, das ist 2007 eröffnet worden, 17 Jahre, das sind 5 Millionen. 5 Millionen kleine Täfelchen Schokolade haben die uns schon geliefert, ne?
Ich will nicht böse klingen, aber das klingt extrem erwachsen.
Ja. Okay, dann sage ich dir jetzt was Kindisches.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, du klingst ganz schön erwachsen.
Wenn du das nächste Mal im Miniaturwunderland bist, bei mir im Büro, also es sind nicht ganz 320.000, die wir im Jahr ausgeben. Ein Potsch davon steht bei mir im Büro. Dann klopfst du bei mir an die Tür und dann geht's schneller.
Die beiden Brüder wurden auch gefragt, wie sie die Länder, die sie bauen wollen, eigentlich auswählen.
Also ganz am Anfang war uns klar, wir toben uns in Deutschland aus. Wir haben aber damals eher gedacht, komplett in der Fantasie, weil wir haben uns noch gar nicht zugetraut, irgendwas nachzubauen. Und dann ist es immer perfektionistischer geworden, sodass wir heute, wer die neuen Abschnitte kennt, schon wirklich sehr gut gucken, dass es authentisch aussieht. Wir haben immer so einen groben Plan. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, dass wir nach dem Regenwald die Karibik bauen wollen, also jetzt bauen wir Regenwald und die Atacama-Wüste und danach wollen wir die Karibik bauen, wissen wir noch nicht, was wir da bauen. Da gibt es verschiedene Länder. Ganz extrem ist es, danach kommt Asien. Wir haben keinerlei Vorstellung, ob wir uns eher China oder Indien vornehmen oder was wir machen oder so, dann kommen wir irgendwann in diese Situation, dass wir anfangen müssen, so ein Land zu planen oder in die Zukunft zu planen und dann setzen wir uns hin und dann überlegen wir uns, was fällt dir so dazu ein, was fällt dir dazu ein, was hast du für Bilder im Kopf, welches Land finden wir vielleicht so doof, dass wir es gar nicht bauen würden. Und das war zum Beispiel ganz spannend. Wir hatten ursprünglich eigentlich jetzt vor, die Brücke zu bauen, vor 4 Jahren. Und dann da drüben eigentlich England zu bauen, weil es ist ja der Ärmelkanal, passt ja perfekt, ne? Rüber übers Wasser auf die andere Seite, Mutterland der Eisenbahn. Und da kam ja im Film auch rüber, erst in New York diese Idee, Südamerika wäre ja vielleicht viel spannender und war eigentlich auch eine sehr, sehr gute Idee, denn viele, viele Menschen kommen aus der ganzen Welt inzwischen zu uns, also immer mehr und die stetzen sich wirklich ins Flugzeug, um zu uns zu kommen, ganz verrückt, fliegen 2 Tage später wieder zurück. Und für die ist zum Beispiel, wenn wir England gebaut hätten, das ist Europa. Das ist für sie ein Land. Und deswegen war der Gedanke im Nachhinein eigentlich gar nicht so schlecht, mal einen ganz anderen Kontinent sozusagen zu machen, statt sich weiter in Europa aufzuhalten. Und so haben wir das in dem Sinne kurzfristig entschieden und so machen wir es auch in Zukunft weiter. Letztendlich entscheiden wir es dann zusammen im Team.
Eine Frage war auch, welche Rückschläge die beiden Brüder hinnehmen mussten.
Es gibt fachliche Rückschläge, das ist Schiffssteuerung zu erwähnen. Dafür fange ich mal an. Wir hatten die Züge zum Fahren, das gab es vorher schon. Dann hatte ich die Autos zum Fahren gebracht. Züge und Autos haben die Angewohnheit zu entgleisen. Züge von den Schienen, Autos von den Straßen. Dann hatten wir überlegt, Skandinavien zu bauen. Dazu übrigens noch eine kurze Zwischenanekdote. Weißt du noch, dass wir den finnischen Botschafter auch zur Skandinavien-Eröffnung eingeladen haben und er uns dann erklärte, dass Finnland nicht zu Skandinavien gehört? Das war ein bisschen peinlich. Erdkunde war ich eigentlich gar nicht schlecht, aber egal. Auf jeden Fall, und dann dachte ich mir, gut, Schiffe, die fahren schön langsam, die entgleisen nicht, das ist easy peasy, kein Problem, Echtwasser machen wir. Echtwasser hat geklappt bis heute, Schiffe bis heute nicht. Man muss dazu sagen, die Lösung liegt in der Schublade und wir haben gerade immer anderes zu tun. Außerdem zieht mich mein gesamter Freundeskreis und Teile des Teams immer noch damit auf, dass sie im Vorbeigehen sagen, na, was machen die Schiffe? Und das wollen wir denen ja nicht nehmen. Also wir haben ein bisschen Probleme gehabt mit der Schiffssteuerungseröffnung. Die hat nicht funktioniert 2005 bei der Skandinavien-Eröffnung und funktioniert heute auch nur mit Biocomputern, die hinter der Anlage stehen und das steuern und ganz geduldig sind, weil sie langsam fahren müssen. Schnell fahren macht Spaß, langsam nicht, aber die machen das super. Und irgendwann wird es das geben. Und wir hatten dann Miniatur-Wunderland-mäßig, hatten wir, würde ich sagen, zwei große Rückschläge. Das eine war direkt nach unserer Eröffnung, war der 11. September. Das lief wirklich überraschend gut los und die Nervosität fiel an, abzufallen, dass das doch ein Erfolg werden könnte und wir auch die Schulden dann irgendwann zurückzahlen können. Und dann kam der 11. September und wirklich die Menschen in diesem Lande hatten anderes zu tun, als sich zu amüsieren. Und das ging über 4, 5, 6 Wochen. Ja. Und dann ging es wieder hoch, aber es war wirklich von knapp über 1000 Gäste am Tag runter auf 300. Und dann war ja nicht nur so, okay, das erholt sich hoffentlich bald wieder, sondern wie geht überhaupt die Welt zu dem Zeitpunkt weiter? Ist das jetzt der Auftakt von was Bösem Großen oder nicht? Und das Zweite war Corona, klar. Von einem Tag auf den anderen zu,
das war komisch. Also Corona vergessen wir mal alle, aber 16.08.2001 haben wir eröffnet, 16.08. und 11. September, das waren 3,5 Wochen. 3,5 Wochen Himmeljuch hochjauchzend und dann zu Tode betrübt.
Außerdem wurde die Frage gestellt, ob es denn schwierig gewesen sei, den Mietvertrag und den Kredit für das ganze Projekt zu bekommen.
Ich glaube, es ist in dem Film ein bisschen rübergekommen, dass man mich schwer entmutigen kann. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann klappt das auch. Und damals war das überraschenderweise gar nicht so schwer. Also wir haben den Kredit unheimlich schnell gekriegt und wir haben auch die Räumlichkeiten sehr schnell gekriegt. Nicht gekauft, also die Speicherstadt ist hoffentlich auch für immer unverkäuflich, sondern wir sind da Mieter. Und wenn man bedenkt, dass aber in unserer Umgebung fast alle nicht dran geglaubt haben an diese Idee und mir gesagt haben, so schmeißt das Geld in das Fleet, das ist besser da aufgehoben oder gib's mir. Der Banker und der Vermieter haben dran geglaubt. Ich würde hier heute nicht stehen, wenn einer von den beiden es nicht getan hätte. Und das war ziemlich viel Glück, aber es ging überraschend schnell. Wir hatten im Sommer, im Juli hatte ich die Idee 2000 und im Dezember haben wir schon gebaut. Also es ging wirklich verdammt schnell. Und mit der Brücke, das war eigentlich so ein Spleen. In einem Spiegel-TV-Bericht habe ich das, die Spiegel-TV wollte damals immer, dass ich irgendwas Verrücktes am Ende mache. Und mir ist nichts eingefallen. Wir standen an dem Warteraum, das war Sommer, das Tor war offen. Ne? Man guckte so in das Fleet, auf der anderen Seite sah man den anderen Speicher und mir fiel nichts ein. Und ich sagte immer, Marte, ich habe nichts Verrücktes für dich diesmal. Ja, aber irgendwas musst du Verrücktes machen, was du in Zukunft noch irgendwie machen möchtest. Und dann habe ich gesagt, oh, und mein Traum wäre, ich baue eine Brücke darüber. War eigentlich gar nicht ernst gemeint. Und am nächsten Tag hat der Vermieter angerufen, als der gezeigt wurde, wollen wir eine Brücke zusammenbauen? Und dann haben wir tatsächlich zusammen überlegt und dann war das ziemlich gut vorangekommen. Die Pläne waren schon die ersten fertig und dann wurde dieser Chef, der das mit mir geplant hat, gekündigt. Und der Neue war echt genau das, was man so staatsmäßig erwartet. Dienst nach Vorschrift, es hat gar nicht funktioniert, alles wurde auf Eis gelegt und dann vergingen, glaube ich, 5, 6 Jahre, dann wurde der wieder eingestellt, der von damals. Und das Erste, was er gemacht hat, er hat mich angerufen.
Warum wohl, ne?
Er hat mich angerufen, ernsthaft, hat gesagt, wir wollten nochmal eine Brücke bauen und dann haben wir es auf den Weg gebracht. Und mit allen Beteiligten, Denkmalschutz, ganz toll zusammengearbeitet, die Lösung gefunden, wie es auch schon mal historisch erklärbar ist, dass da eine Brücke hinkommt und so Weltkulturbestand im Raum und so. Und es hat echt gut geklappt und war anstrengend, ein langer Weg, aber ich finde es gigantisch, darüber zu gehen. Das ist ein ganz großes Happening.
Zu guter Letzt wurden die beiden dann auch noch gefragt, wer denn der prominenteste Besucher oder die prominenteste Besucherin im Miniaturwunderland war.
Ich muss sagen, meine Lieblingsband war da. Da habe ich mich persönlich sehr gefreut drüber. Kennen wahrscheinlich nicht so viele. Es ist Muse und der Sänger Matt Bellamy war da. Und da habe ich mich persönlich wahnsinnig gefreut. Und von den Bezug auf die berühmteste Person war es Woody Allen?
Ja, Katy Perry, Woody Allen, Adele.
Kirsten Dunst.
Kirsten Dunst. Einige namhafte deutsche Politiker. Aber nee, das waren schon, also es ist schon verrückt. Kirsten Dunst, Adele und Katy Perry waren inkognito da. Das haben wir gar nicht mitgekriegt. Das haben wir erst später erfahren. Wir haben Katy Perry dann ganz schnell noch auf der Überwachungskamera gesucht, um einen Screenshot zu machen. Sie war wirklich da. Adele hat abends im Konzert in der Colorline Arena oder O2 oder wie auch das immer auch heißt, keine Ahnung, Barclaycard Arena. Damals war es aber die Colorline. Hat sie dann drei Minuten auf der Bühne vom Miniature Wonderland erzählt. Das hat zufällig jemand gefilmt und uns geschickt. Und Kirsten Dunst hat es in einer Talkshow, so ähnlich wie Letterman in New York, in Amerika, abends im Primetime erzählt von diesem komischen Miniature Wonderland. Das ist schon verrückt. Rod Stewart, sind schon sehr, sehr viele. Metallica, einige sehr bekannte Leute da gewesen.
Wunderland ist eine wirklich sehr spannende und schöne Dokumentation von Sabine Howe. Ab jetzt in allen guten Kinos und natürlich auch im Zeise-Kino. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute, haltet die Ohren steif und tut nichts, was ihr später mal bereuen werdet, wie mein verehrter Kollege Herr Nie zu sagen pflegt.